NDR Info. Forum am Sonntag.
Greifswalder Weg. Der merkwürdige Umgang der Pommerschen Kirche mit ihrer Vergangenheit. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Die Schatten der Vergangenheit reichen bis in die Gegenwart. Fast 3 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR rumort es noch immer in der ehemaligen Landeskirche Greifswald, dem heutigen Kirchenkreis Pommern, der Nordkirche. Der sogenannte Greifswalder Weg, die enge Zusammenarbeit zwischen Kirchenleitung und SED, einschließlich intensiver Kontakte zur Staatssicherheit, wurde bis heute nicht offen aufgearbeitet.
Ich habe den Eindruck, dass nach wie vor das unter den Teppich gekehrt wird. Wir wollen nicht drüber reden, lasst die Toten begraben.
Lang genug auf Eis gelegen, lang genug umsonst geheult, muss die starren Glieder regen, die der Frost ins Herz sich beult. Muss die starren Glieder regen, die der Frost ins Herz sich beult.
Die Kirche war vor allem in der Schlussphase der DDR ein Ort des Protests und des Widerstandes. Doch dies galt nicht für alle Bereiche. In keiner anderen Kirchenleitung gab es so viele Mitarbeiter, die Kontakte zur Stasi pflegten, wie in Greifswald. An erster Stelle der Landesbischof.
Horst Gienke wurde vom MFS, vom Ministerium für Staatssicherheit, seit 1972 als IM Orion geführt. Nach eigener Aussage hat der Bischof bis 1989 insgesamt 37 vertrauliche Gespräche mit MFS-Offizieren geführt. Seine aus 6 Bänden bestehende Akte wurde noch am 4. Dezember 1989 in den letzten Tagen der Staatssicherheit vernichtet. Schon einen Monat zuvor war Gienke auf Druck der Synode zurückgetreten.
Siegfried Plath, seit 1975 theologischer Leiter im Konsistorium, war fast 30 Jahre inoffizieller Mitarbeiter. Für vorbildliche Einsatzbereitschaft wurde Plath alias I.M. Hiller 1980 ausgezeichnet mit dem Stasi-Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Bronze.
Hans-Martin Harder wurde ab 1988 vom MFS unter dem Decknamen Dr. Winzer als inoffizieller Mitarbeiter im besonderen Einsatz geführt. Harder war seit Mitte der 80er Jahre Chef der Kirchenverwaltung des Konsistoriums.
Christoph Ehricht kam 1984 ins Konsistorium. Im gleichen Jahr fanden die ersten Kontakte zur Staatssicherheit statt. Als IM Ingolf Seidel war Ehricht für die Stasi interessant, da er in der Kirchenleitung für die Jugend- und Studentenarbeit, für Friedens- und Umweltarbeit sowie die ökumenischen Kontakte zuständig war.
Dietrich Affelt wurde schon 1970 als IM Dietrich von der Stasi als inoffizieller Mitarbeiter registriert. Er war seit 1974 Präses der Greifswalder Synode. Als einziger aus der Kirchenleitung beendete Affelt 1985 von sich aus die Kontakte zur Staatssicherheit.
Diese engen Kontakte zwischen Kirchenleitung und Staatssicherheit waren ein Element des Greifswalder Weges, meint die Historikerin Rahel Frank.
Die Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit, die von 4 von 5 leitenden Kirchenhäuptern praktiziert wurde in den 80er Jahren, hat auch die ganzen 80er Jahre ihre Auswirkungen schon gehabt. Aber offensichtlich wurde das mit der Domeinweihung im Juni 89.
Erich Honecker besucht die Stadt am Tage der Wiedereinweihung des Domes. Erich Honecker steigt aus, wird herzlich begrüßt vom Oberbürgermeister.
Der Staatsratsvorsitzende der DDR kommt am 11. Juni 1989 zur Wiedereinweihung des evangelischen Domes St. Nikolai nach Greifswald. Kommunismus und Kirche rücken zusammen. Der Rundfunk der DDR berichtet live über das ungewöhnliche Ereignis.
In den ersten Reihen dieses Festgottesdienstes haben bekannte Persönlichkeiten Platz genommen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Björn Engholm, Altbundespräsident Karl Carstens, Berthold Beitz, der Aufsichtsratsvorsitzende der Krupp AG.
Der Greifswalder Bischof hatte den SED-Chef zur Domfeier eingeladen, ohne sich vorher mit den anderen evangelischen Bischöfen der DDR abzustimmen. Ein Politikum.
Jetzt der Händedruck. Ein Willkommen von Bischof an den ersten Mann im Staat.
Die Sonne scheint, die Glocken läuten, die Gemeinde.
Die DDR taumelte ihrem Ende entgegen. Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche war eisig. Ausgerechnet in dieser Situation suchte Landesbischof Horst Gienke die Nähe zum SED-Generalsekretär. Nach der Wende versuchte der damalige Greifswalder Konsistorialpräsident Hans-Martin Harder, die Haltung der Kirchenleitung zu erläutern.
Und in dieser Situation war der Gedanke, dass wenn man Erich Honecker zu einem so spektakulären Ereignis öffentlichkeitswirksam ins Bild bringen könnte, dass es gelingen würde, diese Dinge wieder in Gang zu bringen.
Diese Dinge, damit meinte Harder eine Normalisierung des Staat-Kirche-Verhältnisses, das sich nach dem 6. März 1978 zunächst verbessert hatte. Damals hatte Erich Honecker eine Delegation evangelischer Kirchenleitungen empfangen. Außer Respekt- und Toleranzbekundungen wurde den Kirchen von der SED die Möglichkeit zur Gefangenenseelsorge, zu kirchlichen Fernsehsendungen und verbesserter diakonischer Arbeit eingeräumt. Doch im Juni 1989 ließ die DDR-Führung die Greifswalder Kirchenleitung abblitzen. Es wurden nach der Wiedereinweihung des Domes nicht einmal Signale des guten Willens ausgesendet. Ganz anders die Stimmung in den Kirchengemeinden. Viele Mitglieder der Landeskirche im Nordosten reagierten mit Unverständnis auf die bischöfliche Einladung Honeckers. Der damalige Jugendwart von Stralsund, Thorsten Hennig, hatte vor dem Dom Flugblätter mit einer Karikatur verteilt, auf der Bischof Gienke vor den Ruinen der Altstadt von Greifswald zu sehen war. Nach der Domeinweihung wurde Hennig zum Landesbischof zitiert.
Ich werde das wirklich nie vergessen, wie uns unser eigener Landesbischof herunterputzte, ob unsere anmaßenden Haltung gegenüber dem Staatsratsvorsitzenden Honecker. Wir würden die Bedeutung dieses Mannes wie ein Herr Honecker für dieses Land verkennen. Quasi eine Lichtgestalt, der sich für Frieden und Abrüstung einsetzte. Und wie gesagt, das war im Juni 1989. Letztendlich haben wir gesagt, war das nun unser Bischof, der Hirte der Gemeinde ist, oder war es der Parteisekretär des Konsistoriums?
Während sich 1989 in zahlreichen Kirchengemeinden Friedensgruppen und auch Ausreisewillige trafen und der Gegensatz zwischen Kirche und Staat überall spürbar war, erklärte Horst Gienke im Radio der DDR mit Hinweis auf das Treffen vom 8. März 1978:
In diesen 11 Jahren sind überall in unserer Republik gute Erfahrungen im Miteinander von Marxisten und Christen, von Staat und Kirche gesammelt worden.
Ein Satz, der in den Gemeinden weitgehend auf Unverständnis stieß. Aber er ist ein Beleg für das, was später als Greifswalder Weg bezeichnet worden ist.
Die Greifswalder Landeskirche hatte eine Kirchenführung durch Bischof Gienke, durch eine besondere Nähe in Gespräche zu gehen mit den Staatsvertretern und darauf zu hoffen, dass, wenn man freundlich miteinander redet, sich mehr bewegen ließe.
Irmfried Garbe ist Gemeindepfarrer und Kirchenhistoriker. Die DDR-Führung, so der Theologe, habe versucht, die 8 Landeskirchen der DDR gegeneinander auszuspielen.
Es hat staatlicherseits sehr wohl eine Unterscheidung zwischen den Landeskirchen gegeben und die Differenzierungspolitik, die die große Linie war, ist an dieser Stelle auch aufgegangen.
Aber warum ließ sich die Kirchenleitung in Greifswald auf dieses Spiel ein? Warum hatte sie so enge, konspirative Kontakte zur Stasi geknüpft?
Einmal hängt es immer an den Personen und an der individuellen Motivation. Das spielt eine Rolle, dass man natürlich mit den Mitarbeitern der Stadtsicherheit anders reden konnte. Das spielt auch eine Rolle, dass es große interne Komplikationen innerhalb des Konsistoriums gab. Es gab einfach ein Gerangel um Position und um Einfluss. Das spielt eine ganz große Rolle, dass seitens des Bischofs niemals ein konkretes Nein geäußert wurde. Dr. Gienke hatte immer ins persönliche Ermessen des Betreffenden gestellt, diese Gespräche zu führen, soweit es sich um kirchenleitende Leute handelte.
Christoph Ehricht alias I.M. Ingolf Seidel rechtfertigt seine Kontakte im Nachhinein so:
Irgendwo hatte ich natürlich das Gefühl, wenn die Diktatur des Proletariats nochmal ausholt zu großen Schlägen gegen die Kirche, werden wir denen am Ende nicht standhalten können. Dieses Bemühen, solche Schläge zu verhüten und einen Weg der Normalisierung und auch einer gewissen Stabilisierung volkskirchlicher Verhältnisse zu suchen, war für mich jedenfalls das Ausschlaggebende.
Einsam oder gemeinsam, unter diesem Titel hat Rahel Frank soeben eine überarbeitete Auflage ihres Buches über den Greifswalder Weg und die Kirchenpolitik der 1980er Jahre vorgelegt. Sie weist darauf hin, dass die Staatssicherheit ihre Mitarbeiter ganz bewusst auf den Umgang mit Kirchenpersonal vorbereitet hat.
auch darauf, dass sie mal fünfe gerade lassen sein sollten. Beispielsweise die Ehefrauen durften Bescheid wissen. Wenn die Frau Pastor die Tür aufmachte, war das kein Problem. Beispielsweise Werbung per Handschlag. Spätestens ab 1978 war Werbung per Handschlag ohne Verpflichtungserklärung gang und gäbe. Das war akzeptierte Praxis, um die Theologen nicht abzuschrecken. Es war auch überhaupt kein Problem, kleinere Geschenke und auch größere Geschenke einfach rüberzureichen. Keine politische Rhetorik in den Gesprächen. Dem Gesprächspartner schmeicheln. Theologen IM sind eingebildet, heißt es in diesen Arbeiten. Sie legen Wert darauf, als Akademiker angesprochen zu werden.
Christoph Ehricht räumt ein, dass ungewöhnlich viele Mitarbeiter der Greifswalder Kirchenleitung Kontakte mit dem Ministerium für Stadtsicherheit hatten.
Auf der anderen Seite haben diese Kontakte ja vielleicht auch verhütet, dass irgendwelche unterirdischen Maßnahmen eingeleitet wurden. Also mir selber ging es ja eigentlich bei den Gesprächen mit dem Offizier da vom MFS immer so, dass ich die wirklich auch stärker so unter der Überschrift Beruhigung, Konfliktvermeidung verstanden habe.
Dieser Vorwurf, dass in diesen Gesprächen mit der Staatssicherheit nur Belangloses ausgetauscht worden sei, ist aus meiner Erfahrung und Akteneinsicht eine Schutzbehauptung. Keiner konnte im Gespräch wissen, ob das, was er sagt, bekannt war oder nicht, ob es banal war oder nicht. Beispielsweise, wenn der kirchliche Gesprächspartner gesagt hätte, Frau XY geht um 17 Uhr immer zum Chor, ist das eine sehr banale Aussage. Und gleichzeitig gab es der Staatssicherheit die Möglichkeit, während dieser Zeit eine Hausdurchsuchung anzusetzen.
Wir haben das ja nie als Zusammenarbeit in dem Sinne empfunden, sondern wir wussten, es gibt so eine Gesprächskontakte und die gehörten zu den unangenehmen Begleiterscheinungen, die man nun, wie wir meinten, wahrnehmen mussten.
Waren solche Stasi-Kontakte etwa eine gängige Praxis in den Kirchenführungen aller DDR-Landeskirchen?
Das ist schlichtweg nicht richtig.
Anne Drescher ist in Mecklenburg-Vorpommern die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Stadtsicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.
Es ist ganz klar, es gab die Referenten für Kirchenfragen auf Kreis- und auf Bezirksebene, die in Fragen zu kirchlichen Thematiken angesprochen werden konnten. Mit denen gab es die Gespräche. Es war nicht notwendig, mit der SED oder gar mit der Staatssicherheit zu sprechen. Jeder wusste das. Mit der Staatssicherheit wird nicht gesprochen. Dass sich hier Menschen für einen anderen Weg entschieden haben, sollte jetzt nicht irgendwie unter den Tisch diskutiert werden.
Im Kirchenbund der DDR galt die Maxime, wenn Kontakte zur Stasi, dann nicht allein. Und nach den Gesprächen sollte ein Protokoll angefertigt werden. Die Gespräche sollten so transparent gemacht werden. In Greifswald verfuhr man jedoch anders. Dort wurde bei den Treffen mit der Staatssicherheit auch über kritische Kirchenleute gesprochen, die der SED nicht passten, wie Christoph Ehricht berichtet.
In Stralsund hatten wir einen Kreisjugendwart, der in dieser Richtung sehr aktiv gewesen ist. Und da hatten wir natürlich auch oft Probleme. Der hat so ein eigenes kleines Nachrichtenblatt herausgegeben, das Turmblatt, wo dann oft regimekritische Sachen drin standen. Und wo dann also die Leute vom MFS gesagt haben, also wenn das so weitergeht, dann werden wir die Maschinen da alle beschlagnahmen.
SED und Staatssicherheit stimmten sich damals ab, wie man gegen den Kreisjugendwart vorgehen sollte. Die Stasi entschied, den Stralsunder Thorsten Hennig durch die eigene Kirchenleitung disziplinieren zu lassen. Thorsten Hennig erinnert sich,
dass ich also nach Greifswald musste zum Konsistorium, wo dann also die entsprechenden Vertreter der Kirchenleitung saßen und mir dann also ganz klar gesagt haben, dass sie mit diesem Handeln meiner Person nicht einverstanden sind und dass man mir verbiete, diese Blätter weiter herauszugeben. Es sei denn, ich beschränke mich auf rein religiös orientierten Inhalt. Sollte ich dies nicht tun, dann drohte man mit einer Abmahnung.
Die Taktik der Stasi ging auf. Hennig lenkte ein und verzichtete im Turmblatt auf Kritik an der DDR. Nach der Wende 1989-90 bestanden alle Kirchenleitenden die internen Überprüfungen ohne berufliche Konsequenzen. Hader, Ehricht und Plath blieben nicht nur im Dienst, sondern auch in der Kirchenleitung. Anne Drescher kritisiert das damalige Vorgehen.
In der Greifswalder Landeskirche hat man zwei Fragen gestellt. Hat er die Seiten gewechselt? Hat er für die Staatssicherheit gearbeitet? Und gab es Amtspflichtverletzungen? Und mit diesen beiden Fragen können Sie jeden weiter beschäftigen. Also wo wollen Sie da sehen, dass jemand jetzt so klar die Seiten gewechselt hat, dass er mit der Staatssicherheit auf einer Seite gestanden hat?
Aus Sicht der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen fehlt bis heute eine transparente und verantwortungsvolle Aufarbeitung innerhalb der evangelischen Kirche Greifswald, die 1991 in Pommersche Evangelische Kirche umbenannt wurde und seit 2012 ein Kirchenkreis innerhalb der Nordkirche ist. Der jetzige Bischof Hans-Jürgen Abromeit verteidigt den damaligen Ansatz der Aufarbeitung.
Falsch ist es sicher, wenn der Auftrag der Kirche verraten worden ist. Falsch ist es, wenn persönliche Vorteile angenommen worden sind. Das ist, denke ich, grundsätzlich zu verurteilen. Wenn aber mit dem Ziel, dem kirchlichen Auftrag zu dienen und Menschen zu helfen, auch Gespräche mit der Staatssicherheit geführt worden sind, so finde ich sehr schwierig, prinzipiell zu sagen, das durfte nicht sein.
Die Schuldfrage ist eine Schadensfrage umgewandelt worden und es gab keine personellen Konsequenzen. Die Opfer sind in der Bringpflicht, müssen jetzt belegen, dass ihnen ein Schaden entstanden ist aus einer EM-Tätigkeit. Und das ist das Ende der Aufarbeitung.
Ein Neuanfang scheiterte. Der Nachfolger von Horst Dienke, der damalige Bischof Eduard Berger, der selbst zu DDR-Zeiten im Gefängnis saß, wollte sich 1992 von den belasteten Kollegen im Konsistorium trennen. Doch die hatten noch immer ihre Unterstützer in der Synode. Der Antrag scheiterte. Für Christoph Ehricht gab es trotz seiner Kontakte zur Stasi keine disziplinarrechtlichen Konsequenzen, wie für die anderen Mitglieder der Kirchenleitung auch nicht.
Ich habe natürlich auch immer drüber nachgedacht, soll ich zurücktreten? Aber im Grunde habe ich mich dann doch dafür entschieden, auf der einen Seite dazu zu stehen, auf der anderen Seite aber eben auch die Erfahrungen, die ich hatte, weiter versuchen einzubringen. Also an sich denke ich, es war richtig.
Die Überprüfungen fanden in Ausschüssen statt. Eine breite Debatte in der Landeskirche gab es nicht, kritisiert die Historikerin Rahel Frank.
Insbesondere die Greifswalder Landeskirche hat die Aufarbeitung in die Hände des Einzelnen gelegt und gesagt, wir vertrauen darauf, dass du dich öffnest. Und wo das nicht geschehen ist, ist es nicht geschehen. Es ist eine Leerstelle entstanden. Die Kirche hat es sich leicht gemacht.
Betroffen von den Stasi-Verbindungen waren auch Heinz und Dorothea Wenzel. Der Pfarrer und seine Frau, die sich in Grimmen für eine offene Jugendarbeit engagiert hatten, wurden jahrelang von I.M. Titus, dem damaligen Superintendenten Siegfried Bohl, bespitzelt. Der berichtete der Firma, wie die Stasi oft genannt wurde, unter anderem darüber, welche Medikamente der Pfarrer benötigte.
Mit dieser Information konnte die Firma auf jeden Fall ablesen, die Wirksamkeit. Und dann nutzt es auch nicht, wenn nach dem jetzt Konsistorium erklärt, bei der sogenannten Aufarbeitung, er hat Wenzel ja nicht geschadet. Wer mit dem Geheimdienst so redet, hat es nicht mehr in der Hand, was schadet und was nicht. Das ist also hier die Titus-Abgabe.
Mit Verweis auf Reinhard Glöckner, Pastor und Anfang der 90er Jahre Oberbürgermeister von Greifswald, benennt der Pfarrer und Kirchenhistoriker Irmfried Garbe ein zentrales Versäumnis der Aufarbeitung.
Es bleibt ein moralischer Makel und der ist entscheidend. Das hat Reinhard Glöckner mal sehr schön gesagt. Für ihn ist durch das Bekanntwerden dieser konspirativen Gespräche deutlich geworden, dass sein Urvertrauen in die Brüderlichkeit einer Landeskirche grundsätzlich zerstört ist. Und das lässt sich auch nicht wieder retten und schon gar nicht dadurch retten, dass man es abwiegelt und sagt, so schlimm war das ja alles nicht. Im Gegenteil, das macht es noch schlimmer.
Vielleicht sei das kirchliche Verfahren ja disziplinarrechtlich korrekt gewesen, aber
von den Theologen muss man erwarten können, dass sie was über Buße verstehen. Und eine Theologie, die ohne Buße auskommt, ist auch eine ganz merkwürdige Sache. Und das ist ein großes moralisches Problem an dieser Stelle.
Auch 27 Jahre nach dem Ende der DDR ist im Kirchenkreis Pommern keine Ruhe eingekehrt. Waren konspirative Stasi-Kontakte der Sündenfall? Das ist noch immer die Gretchenfrage, räumt auch Bischof Hans-Jürgen Abromeit ein.
Ich verstehe beide Zugänge und möchte jetzt gar nicht sagen, das eine ist der richtige oder das andere ist der richtige. Ich glaube, dass in einem System, in dem man manches auch im Geheimen tun muss, um etwas zu erreichen, wie es das diktatorische System der DDR gewesen ist, vielleicht auch manchmal zu ungewöhnlichen Wegen greifen muss.
Wie präsent die 80er Jahre auch heute noch sind, zeigte eine Auseinandersetzung vor anderthalb Jahren. Die regionale Kirchenzeitung hatte in einem Nachruf auf den ehemaligen Superintendenten Siegfried Bohl dessen Gespräche mit der Stasi erwähnt. Allein diese Erwähnung der Stasi-Verbindungen hatte bei etlichen Lesern Empörung ausgelöst. Rahel Frank kann das nicht nachvollziehen.
Da wird also Geschichte ausgeblendet. Die Wahrheit wird zu etwas Ehrenrührigem. Und dem ist nie etwas von der Landeskirche entgegengesetzt worden. Dass eine Leerstelle entstand, die ist nicht gefüllt worden.
Ein anderes Beispiel. In einem Leserbrief an die Frankfurter Allgemeine Zeitung erklärte Hans-Martin Hader vor 2 Jahren, es habe keine inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi im Greifswalder Konsistorium gegeben. Eine rätselhafte Aussage, wenn man die Akten sieht.
Es werden Nebelkerzen geworfen, es wird verdrängt, es wird geleugnet. Und das, obwohl eben die Akten da eine sehr klare Sprache sprechen. Und das finde ich etwas problematisch. Wir waren in den 90er Jahren schon etwas weiter in der Aufarbeitung oder in dem, was darüber auch gesprochen und wie darüber diskutiert wurde.
Und Pfarrer Heinz Wenzel, der in Grimmen von seinem damaligen Superintendenten ausspioniert wurde, ergänzt:
Also ich vermisse sowas wie ein Schuldbekenntnis, eine selbstkritische Stellungnahme dazu, was da gelaufen ist. Mit den Möglichkeiten, auch auf Zukunft neue Dinge zu bereden.
Auch von seinem Bischof Hans-Jürgen Abromeit erhofft er sich ein Zeichen.
Ich würde auf jeden Fall das erwarten, dass er mal den Mut hat, einfach zu sagen, wenn es jetzt wäre, müssen wir miteinander reden. Denn das kriegt er ja auch mit, dass da was rumort.
Dieses Rumoren nimmt auch Hans-Jürgen Abromeit wahr.
Da gibt es sicher Verwundungen, vielleicht kann man heute sagen Vernarbungen, die aber wahrscheinlich doch durch das ganze Leben gehen werden und die Menschen in ihrer Biografie bestimmen werden. Das geht nie ganz weg.
Weil diese Verwundungen und Vernarbungen noch zu spüren sind, fordert die Historikerin Rahel Frank eine Neuausrichtung der Aufarbeitung.
Wir müssen einfach auch wahrnehmen, dass Aufarbeitung hier an einem Scheideweg steht. Wir haben immer gedacht, wir können Aufarbeitung betreiben, indem wir die EM des MFS zum Sprechen und zum Bekenntnis bringen könnten und auf diese Weise Versöhnung erreichen könnten. Und das ist uns nur im Einzelfall gelungen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir an dieser Stelle mit Aufarbeitung nur sehr begrenzt weiterkommen. Wir müssen sie einfach beiseite lassen und sagen, wir wenden uns denen zu, die Kirche eigentlich stark gemacht haben und deren Biografien erzählen. Und vielleicht gewinnen wir auf diesem Weg auch wieder ein Stück Ansehen zurück, das Kirche in der Wende verloren hat.
Verloren, weil die Stasi-Kontakte gezeigt haben, dass die Kirche nicht nur protestiert, sondern auch mit der SED gekungelt hat. Das Anliegen von Rahel Frank, die Kirche solle einen Raum schaffen, damit die Menschen über ihre Erfahrungen sprechen können.
Wir wissen ja aus der Totalitarismusforschung, dass Menschen nicht einfach anfangen zu reden nach einer Diktatur. Das braucht Zeit und auch eine gewisse Stabilisierung des Lebens. Und viele fangen erst nach 20 Jahren an zu reden. Generell sagt man, 1 von 8 redet, die restlichen 7 schweigen.
Die Menschen zum Reden zu ermuntern, das sei Aufgabe der Kirche. Denn die Christen machten die größte Verfolgtengruppe in der DDR aus, sagt die Schweriner Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Anne Drescher.
Da ist die Kirche natürlich in der Pflicht und da hoffe ich, dass wir damit auch eine Diskussion anstoßen. Was kann die Kirche tun, mit darzustellen, wie der Kommunismus eine Gesellschaft verändert hat, wo die Christen eben aus bestimmten Bereichen völlig rausgedrängt wurden, aber eben politische Verfolgung prozentual viel, viel häufiger erleben mussten.
Der Kirchenkreis Mecklenburg beschreitet gerade diesen Weg. In einem Projekt sollen jene Christen, die sich nicht angepasst haben, öffentlich gewürdigt werden.
Wir reden über Christen und darüber, dass sie als Christen zur Kirche gestanden haben und bereit waren, diese Repressionen hinzunehmen.
Auch fast 3 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR schwelen in der ehemaligen Greifswalder Landeskirche noch immer die Konflikte um Stasi-Kontakte und eine zu große Anpassung an die damals Herrschenden. Die Nordkirche sollte die Chance nutzen, den Betroffenen einen neuen Anlauf für eine wirkliche Aufarbeitung zu ermöglichen.
Die Kirche ist der richtige Ansprechpartner, weil sie sagen müsste, wir sind stolz auf euch. Ihr habt uns am Laufen gehalten. Ohne euch gäbe es uns nicht. In diesen schwierigen 40 Jahren seid ihr bei der Stange geblieben und habt nicht staatlichem Drängen nachgegeben. Und wir wollen euch Anerkennung dafür zollen.
Greifswalder Weg, der merkwürdige Umgang der Pommerschen Kirche mit ihrer Vergangenheit. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Neben dem Autor sprachen Astrid Fietz und Sönke Peters. Technik Katrin Nebe, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Klaus Röck. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.